verfolgt, aber nicht verlassen. So lautet dann der Kurs heute Nachmittag. Ich möchte noch von heute Morgen als Einstieg für heute Nachmittag uns noch einmal Psalm 139, und zwar den letzten Abschnitt. Vers 23 steht da: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. An dieser Stelle erkennt David, der der Schreiber dieses Psalmes ist, auch seine eigene Schwäche, seine sündhafte Natur. Also die Geschichte von David war ja schon katastrophal. Nicht nur, dass er Ehebruch begann mit Bathseba, sondern auf eine fürchterliche Trickweise Situation auch den Ehemann von Bathseba umbringen ließ. Ehebruch, Mord in einem Schlag. Und die Bußpsalmen von David sprechen da Bände. Erforsche mich, Gott. Wir können uns selber täuschen. Prüfe mein Herz. So der Titel eines Buches, und ihr hattet wohl die Thematik schon mal dran. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wenn Dinge hineinschneien, wie hier das Emblem der kommunistischen Ideologie, angetreten 1917 mit Lenin, mit der Oktoberrevolution, aus dem Geschichtsunterricht wird sie 70 Jahre Terror, Verfolgung, auch für uns in Deutschland. Die Rote Armee-Fraktion war nur der verlängerte Arm aus Moskau. Da ist viel Blut geflossen, unter Hammer und Sichel. Und weil die Parole war, es gibt keinen Gott, weil man alles zerstört hat an christlichen Werten, zerstört hat und die Gültigkeit der Gebote nivelliert hat, weil mit der Parole, es gibt keinen Gott, also gelten auch keine Gebote, kann ich ja tun und lassen, was ich will. In die ganzen Tragödie ist enorm viel Blut geflossen, gelitten worden, und in denen standen Gläubige. Sie waren Zielscheibe, und Ziel der kommunistischen Partei war, die Gläubigen auszurotten, die Bibeln zu vernichten. Die Sowjetunion sollte das erste totalitäre, atheistische Land in der Welt sein. Dann sollten die anderen Ostblockstaaten und die kommunistisch regierten Länder drankommen, Schritt für Schritt. Das war schon unheimlich, was da gelaufen ist. Wie wirst du dann mit dem vierten Gebot? Wie kommst du da zurecht? Ich hatte meine ganze Jugendfreizeit unter dem Thema Hilfe, ich ertrinke. Und dann führe ich hinein die beiden ideologischen Fäden vom letzten Jahrhundert, Nationalsozialismus, Kommunismus, wie das miteinander hineinspielt in dem, was wir heute an Verwahrlosung und Irreführung haben. Ich nehme euch jetzt mit, das zeigt das Emblem, in die Ära der kommunistischen Partei. Was war da gelaufen? Hier seht ihr die Karte der ehemaligen Sowjetunion, und dort war ausgehend von der Ukraine, wo ja jetzt der Bär los ist mit dem Krieg, das wisst ihr aus den Medien, die Vertreibung von Gläubigen bis weit nach Sibirien. Und als ich voriges Jahr in Buchenwald war, im ehemaligen Konzentrationslager, am 18. Juli war Gedenkgottesdienst, weil genau an dem Tag das 75-jährige Jubiläum des Märtyrertodes von Paul Schneider war. Und mit einem der Kinder, die hatten ja, er und seine Frau, 6 Kinder, einer der Söhne, der mich vorher schon eingeladen hat, den habe ich kennengelernt, und beschreiten wir durch das Lagertor, dann sage ich ihm, wissen Sie was, einer ging damals mit ihrem Vater mit, und das konnten die Nazis nicht verhindern. Christus ging mit. Der Gottesdienst war schon sehr packend, die Polizei war da, um alle Neonazis abzuwehren, da ist schon einiges gelaufen. Christus ging mit den Gefangenen mit. Persönlich auch mit mir was zu tun. Meine Frau stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Ihre Vorfahren gehörten mit zu den mennonitischen Siedlern. Der Großvater meiner Frau war hinter dem Polarkreis 10 Jahre in der Gefangenschaft. Alles live erlebt. Und meine Schwiegermutter, die wird jetzt dieses Jahr 80, kam dann als 12-jähriges Kind in die Verbannung nach Sibirien, musste im Bergbau arbeiten, das müsste man auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Was da gelitten wurde, wie kannst du denn dann dieses Gebot einhalten? Du hättest doch verlockende Angebote. Bitte, dreh doch in die Partei ein. Komm, lass dich verlocken, schon als Kind beim ersten Einschulungstag ein Enkel Lenins zu werden mit dem Lenin-Sternchen und dann später in die kommunistische Jugendorganisation, da Karriere zu machen. Das gleiche Strickmuster hatten die Nazis. Dann warst du auf der sicheren Seite. Aber um welchen Preis? Diametral, beide Ideologien steuerten gegen das vierte Gebot. Kinder, Jugendliche abzunabeln von den Beziehungen zu den Eltern. Einen Schritt weiter, abzukoppeln von der Gemeinde. Wer dazu Ja sagte, war auf der sicheren Seite, genauso in der damaligen Sowjetunion. Wer Nein sagte, und zu den wenigen gehörte nicht nur Gerda Mattes in der Nazizeit, gab es auch im kommunistischen Machtbereich, die waren Außenseiter. Studieren gleich unmöglich, die wurden drangsaliert und verfolgt. Kamen noch junge Leute in eurem Alter in die Gefangenschaft. Alles das ist passiert. Und dann müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie kannst du das dann verwirklichen? Wer heute als Tourist mal nach Russland fährt oder Ukraine, seht ihr Ruinen zerstörter Kirchen aller Denominationen. Das war noch zur Zeit vor dem Fall der Mauer. Sonntag, Gottesdienst in dem Gemeinschaftshaus, wo sich die Gemeinde versammelte, hatten Kommunisten über Nacht die Träger angesägt und dann braucht es keine große Kraft, kracht plötzlich das Gemeindehaus ein. Schaut diesen Burschen an, ja, könnten sich einige altersmäßig wiederfinden. Der Schock saß dem Jungen so tief in den Knochen, und er betet in seiner Verzweiflung. Herr, was ist denn jetzt kaputt? Wo bist du, Herr? Warum hast du das zugelassen? Kann man sich vorstellen, ne? Kann man menschlich gut nachvollziehen. Die Frage nach dem Warum war auch unser Anliegen damals, Beter und Beterinnen zu suchen. Und Erwin Schön konnten uns noch gestern auch lebhaft von Erinnerung, Gesundheit, dass in den 80er Jahren wir auch hier Maranatha waren, auch hier wurde gebetet. Und das Gebet des Glaubens, und das wisst ihr aus der Geschichte, den Fall der Mauer ist euch ja kein Geheimnis, war eine Folge des Gebetes in Ost und West. Da ist schon einiges passiert. Wenn dann Gottesdienste aufgelöst wurden, Jugendkreise, Jugendfreizeiten, so wie hier war doch gar nicht möglich, wenn im Versteck irgendwo in den Wäldern des Urals, aber wehe dem, der erwischt wurde, wurde verhaftet, antransportiert, mit Gehirnwäsche durch Folter ihn zu brechen. Wer sich brechen ließ, war dann auf der sicheren Seite. Du kamst als Gebrochener aus dem Verhör. Wenn du dich dann dazu breitschlagen ließest, stell dir vor, dein Vater ist Prediger in der Gemeinde. Du wirst gezwungen von den Kommunisten, eine Unterschrift zu leisten, deinen eigenen Vater oder deinen eigenen Pastor oder Jugendmitarbeiter an den Geheimdienst zu verraten. Und dann stellt euch vor, dann kommt diese Person vor Gericht, du wirst als Zeuge vorgeladen und du musst diametral gegen deinen eigenen Vater aussagen. Was das psychische Nöte ausgelöst hat, kann man sich schwer vorstellen. Aber da wurde man gezwungen, und gleichsam manche haben sich wie Marionetten von den Kommunisten missbrauchen lassen. So ging es auch bei den Nazis. Wer hinlief, der Vater ist Prediger, der war gegen die Nazis und lief hin zur Gestapo, das zu melden. Wenn dann vor deinen eigenen Augen dein Vater abgeholt wird, ins KZ auf Nimmerwiedersehen, das war hart. Wie kannst du in der Zerreißprobe dann das vierte Gebot einhalten? Das ist unvorstellbar. Wie gingen junge Leute um mit Freizeiten? In den Wäldern ein Versteck zu suchen, um unter das Wort zu kommen. Und wenn sie erwischt wurden, die Polizei war da, dann war natürlich der Spannungsbogen oben. Und was dann Gläubigen geholfen hat, auch in eurem Alter, wir brauchen einander. Wir dürfen uns von den Kommunisten nicht gegeneinander ausspielen lassen. Die Beziehung miteinander brauchen wir unter dem Kreuz. Denn alleine schaffen wir es nicht. Da komme ich wieder auf das Losungswort von Gerda Mattes, 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz. Das war der rote Faden, der dann auch gehalten hat. Wenn dann die Polizei war mit Maultieren durch den Gebirgen, über Funk schnell die Kollegen, die mit dem Hubschrauber unterwegs waren, dort wieder Gläubige ausfindig zu machen, dann wurde er radikal zugeschlagen, von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, hier ein Jugendpastor. Und zum Glück ging der Schuss am Herzen vorbei. Er hat es überlebt. Aber dann könnt ihr euch vorstellen, es hat natürlich auch Märtyrer gegeben. Abtransport von den Verkündigern des Wortes in die Gefangenschaft. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Kann man dann die Verzweiflung lesen. Hier kamen sie von einem Gemeindetag, Gemeindetreffen im Gebiet des Orals nach einem aufgelösten Gottesdienst nach Hause. Die Betroffenheit kann man den allen von den Gesichtern ablesen. Und merkt etwas an den Augen, was sich da abspielt, innerlich gehalten von dem Herrn, der bei ihnen war. Und das war die Abwehrreaktion der Gläubigen, sonst hätten sie nicht durchgehalten. Wir brauchen einander unter dem Kreuz, halten wir uns an unseren Herrn, füreinander, miteinander einzustehen, füreinander zu beten. Und heute, wer noch durch Sibirien fährt und reist, sieht man noch leerstehende Straflager. Straflager strengen Regimes sind heute leer, Gott sei Dank. Georgi Wins war in einem Straflager mit strengen Regime, aber andere sind noch im Betrieb. Aber bis heute ist es wenigstens noch so, dass christusgläubige Häftlinge nicht mehr gibt, außer sie sind durch Verbrechen in Haft gekommen, durch die Gefängnisarbeit zum Glauben gekommen. Nikolai Chrapow mit seiner Familie. Er war Kommunist am Anfang als junger Mensch, mit 17, 18, Studium, Karriere stand bevor, da erwischte ihn Christus. Er bekehrte sich und dann war es mit seinem Studium zu Ende. Wurde in seiner ganzen Lebensbiografie 6-mal verhaftet, insgesamt 29 Jahre Gefangenschaft in Sibirien. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Schaut mal die Gesichter seiner Kinder. was die an Stress durchgemacht haben. Und die Kinder konnten sich doch wahrhaftig, das sagte ich heute Morgen, ja nicht das die Eltern und Elternhaus aussuchen. Was die an Schock miterlebt haben, die Abwesenheit des Vaters und der ganze Stress. Und als ich vergangenes Jahr im März bei Karl Adolf Schneider, bei einem der Söhne von Paul Schneider, zu Besuch war und meine beiden Söhne, die noch zu Hause sind, fragten, Papa, frag mal nach, wie es ihnen ging, als Papa verhaftet wurde nach Buchenwald und dem Märtyrertod starb. Und eigentlich habt ihr ja gar keinen Vater gehabt. Habe ich ihn gefragt, wie ging es ihnen und ihren Geschwistern? Sind sie nicht manchmal innerlich aufgebäumt? Warum hat unser Papa denn nicht angepasst gelebt im Nationalsozialismus? Dann wäre uns dieser Stress erspart geblieben und wir hätten unseren Papa bis zum Alter gehabt. Guckt er mich erstaunt an, merkwürdig. Über diese Frage haben wir nie nachgedacht. Aber jetzt sagt er, geht mir ein Licht auf. Das haben wir unserer Mama zu verdanken, die nie gemurrt hat und immer hinter unserem Papa gestanden hat. Und hier sehen wir Nikolai Frapper. Er wurde gleichsam wie auch Paul Schneider im November 1981 mit einer Todesspritze ermordet. Und was die Kinder mitgemacht haben, ist unbeschreiblich. Und das war nicht so einfach. Hier umzusetzen, dann das vierte Gebot zu lieben, ist schon notwendig. Rechts sehen wir Georgi Wiens, links sein Vater Peter Wiens. Peter Wiens war Evangelist in Sibirien. Vorne der kleine Knabe war Georgi Wiens, sein Sohn. Peter Wiens wurde in den 30er Jahren zur Zeit von Stalin in Sibirien erschossen. Einer der zigtausenden Märtyrer auf sibirischem Boden. Sein Sohn, Georgi Wiens, sollte auch ermordet werden. Hier sehen wir ihn als Häftling, links, rechts oben Peter Wiens, im Archiv des sowjetischen Geheimdienstes, wo Boris Jelzin ihm 1995 die Erlaubnis gab, die Akten zu studieren, saß er vor den Akten, wo normalerweise keiner hin darf, über die Akten seines Vaters. Er sagte, ich konnte nur staunen und weinen. Darauf ist dies Buch entstanden. Da sagte er mir, da habe ich noch mehr Respekt vor meinem Vater bekommen, wie das möglich war. Christus war bei meinem Vater vor der Hinrichtung. Und links sehen wir selbst als Häftling im Todeslager in Sibirien. Er war zu bekannt, ein zu guter Verkündiger. Er sollte vernichtet werden und diese Haft nicht lebend verlassen. Aber er war zu bekannt im Westen und es wurde viel für ihn gebetet. Und darum haben die sich einen Trick ausgedacht. Er kam in ein Todeslager hinein und das bekannt war, ein Häftling darf da nicht lebend herauskommen. Und jetzt staunte mal, wenn wir im Jesaja lesen, Gott, der Herr, lenkt die Mächtigen dieser Welt wie Stiere am Nasenring, dann mussten die beiden mächtigsten Männer der Weltpolitik damals, Ende der 70er Jahre, Leonid Brezhnev, Präsident der Sowjetunion, Jimmy Carter, Präsident der USA, der heute noch lebt, diese beiden Männer kamen letzten Endes zusammen. Warum? Der amerikanische Geheimdienst hatte zwei sowjetische Spione verhaftet, die in Washington militärische Objekte ausspionierten und die saßen in Washington im Gefängnis. Und die Russen wollten die beiden Agenten wiederhaben, die waren ihnen zu wichtig. Und dadurch kam zwangsläufig eine Begegnung mit Jimmy Carter zustande. Jimmy Carter verlangte von Brezhnev, wenn du deine beiden Agenten aus meinem Gefängnis wiederhaben willst, verlange ich von dir 5 Häftlinge. Und dann gehe ich auf diesen Tausch ein. Und auf der Namensliste, die Jimmy Carter verlangte, stand auch der Name von George Wings. Und die Russen wussten, ah genau, das war April 1979, der geplante Termin des Austausches. Und die Russen wussten genau, wenn Wings in den Westen kommt, der wird nicht schweigen. Den müssen wir zum Schweigen bringen. Was machten sie? Eigentlich ein genialer Trick. Sie steckten ihn in eine Gefängniszelle, wo 12 Mörder saßen. Und Wien sagte mir, ich kam in diese Zelle und er kannte sich in der Verbrecherwelt genau aus. Und er sagte, hier ist mein Ende. Sagte er, ich setze mich auf meine Pritsche und bete zu meinem Herrn. Dann holte er aus seinem Gepäck sein kleines Mini-Evangelium heraus, wie dies hier in dem Streichholzschachtelformat. Das hat seine Frau beim letzten Besuch hereingeschmuggelt. Wisst ihr, wie das ging, wie sie das geschafft hat? Sie hat es in Kuchen eingebacken und dann haben das die Beamten nicht gemerkt. Und da fängt er an, da drin zu lesen. Reißt ihm das einer der Verbrecher weg. Was hast du da? Das muss ich erstmal kontrollieren, ob ich dir das erlauben darf. Während des Lesens sagte er erstaunlich, was ich hier lese, ist umwerfend. Und dann sagt ein anderer, was hast du denn da? Dann lies mal laut vor, dass wir das mithören. Während des Lesens unterbricht ihn ein anderer, genau das hat mir meine Oma schon als kleiner Junge vorgelesen. In dem Buch muss die Wahrheit liegen, lies weiter. Wien sagte mir, die Männer waren so aufgeregt, die konnten die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Das Gewissen packte sie dermaßen, die ganze Nacht lasen sie ein paar Mal dieses Evangelium. Am anderen Tag kam einer nach dem anderen zu Pastor Wiens in die Seelsorge, um das Leben mit Gott zu bereinigen. Versöhnung, Vergebung in der Todeszelle. Und Wiens wurde ja von den Beamten beobachtet, wenn er oftmals in Gefängnisse macht, Gefängnisgottesdienste und dann die Gucklöcher. Ne? Wann ist er endlich tot? Wann können wir dann endlich ihn rausklagen? Da muss der Direktor nach Moskau anrufen. Und Leonid Brezhnev wird informiert, wir verstehen die Welt nicht mehr. In der Gefängniszelle unter den Verbrechern ist etwas passiert, das wir Kommunisten uns nicht erklären können. Wir kriegen Wiens nicht vernichtet. Dann muss er raus aus dem Land, so schnell wie möglich. Und so kam die Ausweisung in die Vereinigten Staaten. Doch sieht das Wort, ist sein Zeugnis auch die packende Geschichte und der Begegnung mit Jimmy Carter im Weißen Haus, das Wunder in der Todeszelle. Hier merkt man einen Unterschied. Sein Vater Peter Wiens ließ der Herr erschießen für ihn das Wunder Todeszelle. Ist nicht Gott sehr widersprüchlich? Ist Gott unfair geworden? Oder stimmt da was nicht? Lest bitte den ganzen 11. Kapitel im Hebräerbrief durch. Und da werden beide Spuren deutlich. Gott kann retten und helfen, wie bei den dreien im Feuerofen oder Daniel in der Löwengrube oder bei George Wiens in der Todeszelle. Und das andere gibt es auch. Zerrissen, zersägt, vertrieben, haben Propheten erlebt und hat sein Vater erlebt. Und das Ende dieses Kapitels, dann gehen euch die Augen auf, auch über Situationen, die unser Leben heute, wenn auch unter anderem Strickmaster, begegnen können. Verfolgt, aber nicht verlassen. Was die beiden Männer und was auch George Wiens gehalten hat, war letzten Endes durchweg, so habe ich ihn mit Respekt ihn erlebt, das 4. Gebot. In der Haltung zu seinem Vater, auch seine eigene Mutter habe ich noch kennenlernen dürfen. Und hier seht ihr das, Tilman Geske, sein Buch, und das habe ich heute Morgen darauf hingewiesen. Tilman Geske an der Väter in Basel, da war ich 81 dort gewesen mit George Wiens, und der hat vor den Studenten von seinem Erleben in der Todeszelle erzählt, verfolgt, aber nicht verlassen. Als Tilman Geske sein Studium beendete, hat er dann vorher, wo er sich für Studium beworben hat, Ich möchte die Schrift kennenlernen. Als er dann schon in der Osttürkei war, im Dienst, ein paar Monate vor seinem Märtyrertod, schreibt er, ich fühle mich bedrängt und eingeschüchtert von den Moslems, aber ich bleibe hier, weil Christus mich hier gebrauchen will. Tilman Gieske gehörte zu einem der Märtyrer. Susanne Gieske war als Schülerin an der Bibelschule in Your Life, wo ich mir auch mit einem der ehemaligen Häftlinge, Johann Janssen, zweimal dort war. Susanne Gieske hat da über das Wunder verfolgt, aber nicht verlassen, gelernt. Und hier ist die Frage, musste sie jetzt an der Stelle, wie geht sie um mit dem vierten Gebot? Sie blieb als junge Witwe allein in der Osttürkei zurück mit ihren drei Kindern. Sie hätte locker die Möglichkeit gehabt, zurück nach Deutschland. Ihre Eltern versuchten, auf sie einzureden, doch die Türkei zu verlassen. Sie sagt, ich bleibe hier mit dem Team im missionarischen Dienst. Ich halte aus. Alle Achtung vor der Haltung dieser Frau. An dieser Schnittstelle muss man letzten Endes sagen, muss man Gott mehr gehorchen als selbst den eigenen Eltern. An der Schnittstelle hat der Herr das Verfügungsrecht, der letzten Endes auch das vierte Gebot gegeben hat. Und das ist schon alle Achtung, aber Susanne Gieske ist ja auch keine Superheldin im Glauben. Das sagt auch meine Tochter, als sie immer begegnete. Und wenn ihr mit für sie betet und für ihre drei Kinder, dann ist sie sehr, sehr dankbar. Philipp Borinski, Jugendpastor der Gemeinde. Er wurde verhaftet, noch zur Zeit von Juri Andropow, Mitte der 80er Jahre. Spontane Gebetsgemeinschaft. Dort seht ihr seine alten Eltern. Der Vater selber als Prediger zweimal in Haft gewesen. Er hat selbst live erlebt, wie hart und brutal die Kommunisten foltern und fertig machen können. Und das Gebet des Glaubens seinem Sohn den Rücken stärkt. Jakob Iser, David Klaassen, beides Männer, deren Bücher liegen auch aus, mit ihren Ehefrauen, live erlebt, aber was beiden während der kommunistischen Zeit gehalten hat, war der Respekt und die Achtung ihrer eigenen Eltern. Jakob Iser wurde angeboten, dann noch während des Zweiten Weltkrieges doch nach Deutschland zu evakuieren und hier Karriere zu machen. Er sagt, ich bleibe bei meinen Eltern, sie brauchen mich. Sie brauchen mich als Stütze gegenüber dem Kommunismus. Kinder sind eine Gabe Gottes und wir sind alle mal klein auf die Welt gekommen und Kindern das Evangelium lieb zu machen, möchte ich jedem, der in dieser Arbeit steckt, ermutigen. Macht es. Ob es dann junge Frauen sind, die Kinderarbeit machten, verhaftet werden, in Straflager und Gefängnisse gehen, ging Christus mit. Auch mit Julia Kostjatschenko. In ihrem Häftlingskleid seht ihr sie, wegen Kinderarbeit, Sonntagsschule in der Gemeinde, verhaftet. Was sie an Drangsal und Not miterlebt hat, kann man ihr am Gesicht ablesen. Schaut die Augen an. Eine Festigkeit und Gewissheit, Christus ist bei mir. Und als sie dann aus der Kinderstunde verhaftet wurde und die Kinder weinten, eines der Mädchen wischt sich schnell die Tränen ab und sagt, Julia, du bist nicht alleine gelassen. Wir beten für dich und Christus kommt mit. Sagt sie dann nachher, als sie zurückkommt, erzählt sie, was ihr passierte im Frauenstraflager. Jeden Morgen wurden wir von den kommunistischen Soldaten zum Steinbruch getrieben. Die Soldaten hatten ihre Bluthunde mit sich, genauso wie die SS in den Konzentrationslagern Bluthunde hat. Hunde, die abgerichtet waren auf Häftlinge. Der Soldat braucht den Hund nur loslassen, ein Befehl, und der zerreißt einen Häftling in kurzer Zeit. Die Waffe auf der Schulter hatten die Soldaten. Und dann sagte sie, immer wieder hetzte der Soldat, der mich bewachte, seinen Hund auf mich. Ich habe immer wieder den heißen Atem des Hundes an meinen Beinen gefühlt und der Hund hat nie gebissen. Erstaunlich. Und dass der Soldat wütend wird, auf seinen Hund schimpft. Was fällt dir denn ein? Warum gehorchst du hier nicht? Bei anderen Häftlingen machst du das. Und was seit die Kommunisten hier begreifen mussten, welche Autorität steht denn über dieser armen Frau mit ihrem Häftlingskleid, dass ein Hund nicht gehorcht. Und da haben auch Kommunisten begreifen müssen quasi, wer ist die Autorität. Und das Jahr der Wende mit dem Fall der Mauer, alles gläubige Frauen am Tage der Entlassung im Spätsommer 1989. Ich würde euch raten, am besten noch Opa und Oma auszufragen und wie das war mit dem Kalten Krieg früher. Entlassung der Strafgefangene Alexander Kozarezow und seine Frau Alexandra. Was die durchgemacht haben, war nicht einfach. Jewgeni Puschkow, dem genialen Geigenspieler, er hat eine gläubige Mutter. In seinem Leben kam auch wieder da das vierte Gebot hinein. Und dann war er in dem Zwiespalt. Er wollte doch Karriere machen. Musikhochschule. Aber die Musikhochschule war nur möglich, dass er in die Partei eintritt. Also entschloss er sich, Kommunist zu werden. Parteimitglied. Und seine Mutter konnte nichts mehr dagegen machen. Aber eins konnte sie, und das Entscheidende. Sie betete für ihren Sohn. Und eine steile Karriere stand ihm bevor. Er war so ein genialer Geigenspieler, dass er nach seinem Abschlussexamen der erste Geigenspieler am Moskauer Staatstheater werden sollte. Und im letzten Semester erwischt ihn Christus in seinem Gewissen. Und dann hielt er es nicht mehr aus. Er bekehrte sich. Und dann war es mit dem Studium zu Ende. Dann ging es in die Gefangenschaft mit Foltern. Und in der letzten Haft hat man ihm mit glühenden Eisen die Fingerkuppen angesenkt, damit er nicht mehr so genial Geigen spielen kann. Auch das hat es ihm gekostet. Aber er bereut es nicht, dass er letzten Endes vorher das vierte Gebot übertreten hat, um selber Karriere zu machen, aber dass Gott eingegriffen hat. Einer der Söhne von Michael Korev, Michael Korev war auch Prediger in der Gefangenschaft, das war Mitte der 80er Jahre, spezielle Gefängniszellen, in denen Eisenspitzen einbetoniert waren, in den Wänden, im Fußboden keine Pritsche, kein Hocker, null. Und dann hat sein Vater 36 Stunden in der Zelle gestanden, bis er vor Erschöpfung zusammenbrach und natürlich sich verletzte. In dieser Gefangenschaft war sein Vater, so sagt er, wie in einem